Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter einen Abschnitt stellen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, und zwar die Verse 12 bis 17. In dieser Gemeindebibelfreizeit, ich sage es den Gästen, gehen wir ja Johannes 17 durch, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Und wir sind inzwischen bei Vers 12 angelangt. Ich lese, auch um des Zusammenhangs willen, am besten ab 11b, wo der Sohn den Vater anspricht mit Heiliger Vater. Johannes Kapitel 17, 11b bis Vers 17 dann. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Soweit der Abschnitt für die Wortverkündigung heute Morgen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, an diesem Pfingstsonntag erinnern wir uns daran, dass der Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit, nachdem er das ihm vom Vater übertragene Heilswerk vollbracht hatte, zum Vater gegangen ist, Himmelfahrt, und dass er daraufhin den Heiligen Geist seiner Gemeinde bleibend sandte. Der Heilige Geist bleibt jetzt bei seiner Gemeinde. Es heißt ausdrücklich, wir lasen es schon in den vergangenen Tagen, in Johannes Kapitel 14, Vers 16, dass der Sohn zu den Jüngern sagte: Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand, einen anderen Fürsprecher geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Johannes 14, Vers 16. Und seitdem in Jerusalem vor knapp 2000 Jahren der Heilige Geist auf die Jünger kam, bleibt der Geist nun bei seiner Gemeinde. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, wir lasen es in Johannes 16, dass er die Welt überführen wird von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Mehr noch, er wird die Seinen in die ganze Wahrheit leiten und, darauf spitzt sich alles zu, er wird den Sohn verherrlichen. Und dass der Sohn den Vater um den Heiligen Geist bat, das ist schon Ausdruck des Umstandes, dass der Sohn als hoher Priester auftritt gegenüber seinem Vater. Es ist ja erstaunlich, nicht, dass in den Abschiedsreden wiederholt der Herr betont: Siehe, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und euer Herz werde nicht bestürzt. Etwa Johannes 14. Oder dann noch einmal Johannes 14, Vers 28. Ich habe euch gesagt, ich gehe hin und ich komme zu euch. Und wenn ihr mich liebtet, dann würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Wieso eigentlich? Und dann noch einmal Johannes 16, Vers 7. Es ist nützlich, es ist gut für euch, dass ich hingehe zu meinem Vater. Ich, wenn wir mal einen Augenblick darüber nachdenken, wieso ist das eigentlich nützlich? Wieso ist das gut? Wieso sollten wir uns darüber freuen? Nun, auch hier in unserem Abschnitt, in den Versen 12 bis 17 aus Johannes 17, da lesen wir etwas Entsprechendes, nämlich in Vers 13. Da betet der Sohn: Jetzt aber komme ich zu dir, also zum Vater, und dieses rede ich in der Welt, auf dass sie meine Freude völlig in sich haben. Also Freude darüber, dass der Sohn zum Vater geht, damit er weggeht von uns, oder wie ist das zu verstehen? Der Sohn Gottes sagt hier: Vater, ich komme zu dir. Und jetzt sollen sie sich freuen. Ja, völlig soll ihre Freude, soll meine Freude in ihnen sein. Meine Brüder und meine Schwestern, ich vermute, dass wir sehr schnell, wenn wir Johannes 17 einmal durchlesen, über diese Aussage hinweggleiten. Vielleicht auch deswegen hinweggleiten, weil wir nicht recht etwas damit anfangen können. Und sie wird kaum verstanden. Vater, ich komme zu dir, auf dass meine Freude in ihnen sei. Wieso Freude darüber? Meine Freude. Wie kommt der Herr dazu, darüber zu sprechen, dass der Sohn zum Vater geht, damit sie meine Freude völlig in sich haben? Versuchen wir, darauf eine Antwort zu finden. Nun, wir sind ja mittlerweile schon ein gutes Stück im 17. Kapitel des Johannesevangeliums vorangekommen. Und es ist uns vielleicht aufgefallen, vielleicht auch nicht, dass der Herr ja bis Kapitel 16, Vers 11a noch keine einzige Bitte an den Vater gerichtet hat. Ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist. Bisher hatte der Sohn lediglich darum gebeten, dass der Vater den Sohn, also ihn, verherrlichen möge. Aber für uns hatte er noch nicht gebeten. Vers 1 und Vers 5 lesen wir es. Und dann hatte er bekannt in den Versen 6 bis 8, dass er den Namen des Vaters ihnen kundgetan hat. Aber das war auch nicht im eigentlichen Sinn eine Bitte. Erst nun in Vers 9, da lesen wir zum ersten Mal: Ich bitte für sie. Und wenn wir dann uns anschauen, wofür bittet nun der Sohn Gottes, dann geht es um Bewahrung. Johannes 17, Vers 11b. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Mit anderen Worten, die erste Bitte des Sohnes an den Vater für die Seinen ist, dass sie bewahrt werden. Wenn wir das verstanden haben, wenn wir wirklich einmal erfasst haben im Glauben, was das bedeutet, dass der Sohn hier um unsere Bewahrung bittet, ich vermute, dann ist eine Unzahl von Fragen. Eine Unzahl von Fragen, die wir uns immer wieder selbst stellen, aber die auch hin und wieder in Bibelstunden auftauchen, beantwortet. Wie oft erhebt sich die Frage so oder so ähnlich: Wenn wir denn zu Christus gehören, warum werden wir nicht eigentlich sofort perfekt und sündlos? Gott hätte doch die Macht dazu. Warum tut er es eigentlich nicht? Warum werden wir nicht sofort nach unserer Bekehrung und Wiedergeburt von unserem Fleisch, von unserer Fleischlichkeit erlöst. Oder ein anderer Fragenkomplex. Und Christus hat doch die Bezahlung für unsere Sünden getragen. Warum werden wir nicht auch sofort dann von den Konsequenzen der Sünde erlöst? Also zum Beispiel der Krankheit, dem Tod. Gewiss, der Tod ist nicht mehr Bestrafung für unsere Sünden. Aber geben wir es doch zu, schön ist er deswegen nicht. Und drittens, warum muss eigentlich ein so gewaltiger Zwischenraum sein zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn? Wenn es doch Gottes Wille ist, dass Christus wiederkommt und eine Welt aufrichten wird, in der Gerechtigkeit wohnt, warum dauert es dann so lange, bis das geschieht? Nun schon fast 2000 Jahre. Mit all dem entsetzlichen Leid, auch mit der Verfolgung der Christen, mit all der Angst, mit all den Schmerzen, warum hat der Vater nicht den Sohn sofort oder wenigstens wesentlich früher zurückgesandt? Nicht wahr, auf alle diese Fragen kann man natürlich antworten, es ist so in der Souveränität Gottes beschlossen worden. Darum bitte lasst uns aufhören, solche Fragen zu stellen. Nun, an dieser Erwiderung ist zweifellos viel Wahres dran. Aber ich denke, dass gerade in diesen Versen, die wir hier lesen, doch eine Antwort gegeben wird. Lesen wir mal Kapitel 17, Vers 15, wo der Sohn ausdrücklich sagt zum Vater: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, aber dafür bitte ich, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Es geht dem Sohn also darum, dass Gott, dass der Vater die Seinen bewahrt, nicht rettet, nicht sofort aus allen Problemen herausreißt, aber in den Problemen bewahrt. Bewahrung wovor? Wovor eigentlich? Nun, ich denke, dass uns hier in diesem Abschnitt drei zu unterscheidende Aspekte genannt werden. Zunächst einmal Vers 11b. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Die Bewahrung zielt auf Einheit. Ich darf hier gerne an das anknüpfen, was wir heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft, vor der Gebetsgemeinschaft bedacht haben. Wir stellen uns in den Gebetsgemeinschaften unter Psalm 133. Wir alle kennen den Psalm. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und dann kommen in den beiden nächsten Versen zwei Vergleiche. Und heute haben wir heute Morgen den ersten Vergleich bedacht. Wie das heilige Salböl herabfließt von Aaron, es wurde über Aarons Kopf gegossen und dann an seinem Bart entlang, ja bis zu dem Saum seines Gewandes. Was ist denn daran erstaunlich? Nicht wahr, wenn wir an Eintracht denken, an Gemeinschaft, dann haben wir sofort die horizontale Linie im Auge. Wie kriegen wir das hin? Aber die Linie, die der Herr uns hier zeigt in diesem Psalm, ist die vertikale. Es kommt von oben. Es ist ein Geschenk des Herrn, dass wir eins sein dürfen. Von oben nach unten. Zweitens. Bewahrung angesichts des Hasses der Welt. Schauen wir uns an, Johannes Kapitel 17, Vers 14. Die Welt, sie hasst sie. Unser Herr weist einmal darauf hin, dass der Diener, der Knecht, nicht größer ist als sein Herr. Johannes 13, Vers 16. Und in Johannes 15, Vers 18, also in den Abschiedsreden, sagt der Herr, wenn die Welt euch hasst, so macht euch doch bitte eins klar. Mich, so sagt der Herr, hat sie vor euch gehasst. Und wenn sie den Herrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr werden sie es mit seinen Hausgenossen machen? Ein hartes Wort, oder? Bis dahin, Verführung und Verdrehung der Fakten. Und ist es nicht ein Trost, dass der Herr, dass der Sohn Gottes angesichts dieses Hasses, dieser unsäglichen Feindschaft, den Vater darum bittet, dass sie bewahrt bleiben. Nicht, dass sie gerettet werden aus all dem, aber dass sie in allem bewahrt bleiben. Wir lieben nicht nur das. Es ist ja nicht so, dass der Herr das nur erbittet. Er erbittet diese Bewahrung vom Vater ja ausdrücklich vor den Ohren der Jünger. Also mit anderen Worten, die Jünger dürfen hier mithören. Die Jünger dürfen wissen, sie sind nicht einem Schicksal ausgeliefert. Sie sind nicht anonymen Schicksalsmächten ausgeliefert. Und auch nicht dann, wenn die Welt und alle Teufel gegen uns vorzugehen scheinen. Und wenn die ganze Welt, auch die fromme Welt, gegen uns wütet. Und damit sagt der Sohn auch, und bitte, auch vor den Ohren seiner Jünger, ihr dürft wissen, wo ihr euch in dieser Welt bergen dürft, wo ihr Zuflucht nehmen dürft, wo ihr wissen dürft, dort seid ihr bewahrt. Dann darfst du sagen, weil der Herr es sagt, auch in deinen Nächten, in denen du vielleicht nicht schlafen kannst, in denen du dich von einer Seite auf die andere wälzt, in denen du in deine Kissen weinst, der Herr, er wacht über mich, er bewahrt mich. Der Sohn, er bittet den Vater darum, erstens, dass der Vater die Seinen bewahrt in seinem Namen, damit sie eins seien. Einheit, es ist eine Schöpfung Gottes des Vaters, nicht unser Können und Tun. Versucht es doch mal. Und zweitens bittet der Sohn darum, dass die Seinen bewahrt bleiben angesichts der Attacken und angesichts der Hasstiraden dieser Welt. Vers 14 lesen wir es. Aber dann kommt noch ein dritter Aspekt hinzu. Und dazu schauen wir mal in Vers 12 hinein. Hier kommen nämlich zwei unterschiedliche Worte für bewahren vor. Ich lese nochmal Johannes Kapitel 17, Vers 12. Dort sagt der Sohn, als ich bei ihnen in der Welt war, da bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Jetzt kommt ein anderes Wort. Die habe ich, in der Regel ist es in den Übersetzungen jetzt übersetzt mit behütet. Es ist tatsächlich ein anderes Wort, was hier steht. Was meint dieses Wort, behüten? Nun, am besten kann man sich das anhand eines Bildes klar machen. Anhand eines Bildes veranschaulichen, eines Hirten, der immer seine Schafe im Blick hat. Er hält immer sein Auge über sie. Er beobachtet sie. Er beaufsichtigt sie. Nicht wahr, wenn die Schafherde loszieht, dann achtet der Hirte darauf, dass die Herde nicht zu schnell vorangeht, dass sie nicht übertrieben wird, denn das wäre tödlich, namentlich für die Lämmer. Und selbstverständlich hat er darauf zu achten, dass die Herde stets genug zu fressen bekommt. Also während das eine Wort bewahren so viel meint wie die Herde vor Angriffen von außen zu schützen, wie eine Burg um sie herum zu sein, meint dieses Wort ein Auge auf sie haben, für sie zu sorgen, für sie da zu sein. Hier bittet der Sohn also darum, dass der Vater konstant über uns wacht. Der Apostel Petrus schreibt einmal: Ihr irrtet umher wie die Schafe, aber ihr seid zurückgekehrt zu dem Hirten und zu dem Aufseher eurer Seelen. Zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. 1. Petrus 2, Vers 25. Genau das ist gemeint. Du hast einen Hirten. Du bist nicht haltlos, auch nicht mit deiner Seele. Denn es sind ja keineswegs immer nur die Angriffe von außen, inszeniert von dem Hass dieser Welt, die uns kaputt machen, die vielleicht auch die Gemeinde zerstören wollen. Sondern bitte, Leute, wir sind ja selbst so dumm und so töricht, aus dem Ruder zu laufen, eben verloren zu gehen. Und dann ist es gut, wenn der Hirte uns zurückholt. Da ist es gut, dass der Vater den Sohn auch dadurch ehrt, dass er uns bewacht, behütet, dass er ein Auge auf uns hat, ja, dass er uns schützt wie seinen Augapfel. Christus bewahrte seine Jünger, als er bei ihnen in der Welt war. So lesen wir es in Vers 12a. Also als er in täglichem Umgang mit ihnen war und sie ihn stets hörten und sahen, eben mit ihm zusammen waren. Und, das ist das Gewaltige, er wird es auch nun tun, wenn er selbst zum Vater geht und uns seinen Heiligen Geist sendet, sodass keiner verloren geht. Aber ist die Bewahrung wirklich so gewiss? Ist die Bewahrung wirklich so eindeutig? Gibt es da nicht doch Ausnahmen? Nennt der Herr hier nicht selbst eine Ausnahme, nämlich Judas? Ich lesen wir doch mal Vers 12. Als ich bei ihnen in der Welt war, da bewahrte ich sie in deinem Namen. Das hatten wir eben gerade gesehen. Und zwar die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Also vermag Gott doch nicht, alle zu bewahren und zu behüten. Wie ist das denn nun mit dem Judas? Ist nicht Judas ein eindrucksvolles Gegenbeispiel? Und ich möchte Sie bitten, hier auf drei meines Erachtens bezeichnende Dinge zu achten. Erstens, der Herr sagt hier ausdrücklich in seinem Gebet: Ich habe niemanden verloren als nur oder als allein den Sohn des Verderbens. Mit anderen Worten, das ist die einzige Ausnahme. Sonst habe ich keinen verloren. Und zweitens, der Herr nennt hier den Judas Sohn des Verderbens. Und drittens fügt er hinzu, damit die Schrift erfüllt werde. Schauen wir uns diese drei Punkte im Einzelnen etwas genauer an. Zunächst also sagt der Sohn hier, keiner ist verloren gegangen als nur einer, als allein Judas. Und wenn wir uns nun einmal anschauen, meinetwegen anhand einer Konkordanz, was die Heilige Schrift alles über Judas uns berichtet, dann lesen wir zum Beispiel über ihn Folgendes. Ich lese einmal einige Verse aus Johannes Kapitel 6, und zwar die Verse 67 bis 71. Dort heißt es: Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen, nämlich auch wie die anderen? Der Herr hatte gerade vorher über die Erwählung gesprochen, und das wollten sie nicht hören. Und da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt achten wir einmal auf die Antwort, die Jesus gibt. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch der Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war. Mit anderen Worten, was lernen wir daraus? Da war ein Mann, Judas, und er lebte im engsten Umfeld des Herrn. Er hörte den Herrn genau wie die anderen. Er sah ihn Tag für Tag. Er folgte ihm. Der Herr hatte ihn gerufen, genommen in den engsten Jüngerkreis, erwählt, steht hier sogar. Und gleichwohl war er ein Teufel. Diesen Judas hat der Herr nicht, hat der Vater nicht dem Sohn gegeben. Und dieses sollen die Jünger hier nun wissen, um gerade nicht aus Judas falsche Schlussfolgerungen zu ziehen. Judas, er ist ein Sohn des Verderbens. Das ist eine hebräische Formulierung, die kommt öfters im Hebräischen vor. Etwa lesen wir auch mal im Hebräischen von einem Kind des Todes. Das meint nichts anderes als ein dem Tod bzw. hier dem Verderben ausgelieferter, überlieferter. Das soll damit zum Ausdruck gebracht werden. Noch etwas. Bitte erinnern wir uns daran, der Sohn Gottes befindet sich hier unmittelbar vor Golgatha. Eigentlich war der Weg hin zu Gethsemane und danach Golgatha bereits eingeschlagen. Und da betet er. Aber die Jünger hören dieses Gebet mit. Und wenn der Herr in diesem Gebet ausdrücklich den Judas erwähnt, dann auch nur in dem Verlangen, dass der Vater auch dadurch verherrlicht wird. Auch hier liegt also die Betonung darauf, dass der Herr alle bewahrt, die der Vater ihm gegeben hat. Und noch etwas wird gerade an Judas deutlich, nämlich dass Christus auch wahrer Gott ist. Nicht wahr, unser Herr, er wusste genau, was Judas tun wird. Wir hörten es bereits in Johannes Kapitel 6. Auch in Johannes 13, bei der Fußwaschung, lesen wir es. Jesus wusste genau, was Judas tun wird. Das Tun des Judas, es war für ihn also keineswegs in irgendeiner Weise überraschend. Ja, noch mehr. Nicht nur Christus wusste es, sondern worauf weist der Herr hier auch noch hin? Auch damit die Heilige Schrift erfüllt wird. Mit anderen Worten, es ist auch in der Heiligen Schrift vorausgesagt worden. Und zwar an mehreren Stellen. Eine Stelle lasen wir vorhin in der ersten Schriftlesung in Psalm 109. Es gibt noch andere Psalmen, etwa in Psalm 69. Oder ich erinnere an noch eine Stelle, Johannes Kapitel 13, die Verse 18 bis 19. Nach der Fußwaschung sagt der Herr hier, ich rede nicht von euch allen, denn ich weiß, wen ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden. Jetzt kommt ein Zitat aus Psalm 41, Vers 10. Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Der Herr bezeugt hier also in dem Gebet, nicht nur ich weiß es, dass Judas mich verraten wird, sondern ihr könnt es schon lange vorher in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, in den Psalmen nachlesen. Wir hatten gestern bereits gehört, dass der Herr zu seinem Vater sagt, nicht für die Welt bete ich, sondern für die, die du mir aus der Welt gegeben hast. Johannes 17, Vers 9. Und hier sehen wir nun den unübersehbaren Unterschied zwischen denjenigen, die Christus gehören, und denen, die zur Welt gehören, den Kindern des Verderbens. Es ist eben dein Unterschied zwischen den 11 Jüngern und dem Judas Iskariot. Es ist der Unterschied zwischen einem wirklichen Christen, einem wirklichen Nachfolger Christi und einem, der das Christsein, der die Nachfolge nur simuliert. Was uns hier gesagt wird, ist mit anderen Worten auch etwas furchtbar Erschreckendes. Es sollte uns eigentlich nicht ruhig schlafen lassen. Denn es heißt nichts anderes, dass man kann zum inneren Kreis gehören, vielleicht zum Mitarbeiterkreis und doch verloren gehen. Nur eine Mitgliedschaft oder gar ein Kommen in eine Gemeinde, das heißt noch gar nichts. Die Zeitepoche, in der wir leben, man nennt sie heute gerne die Postmoderne. Also die Zeit nach der Moderne, Post hier im Sinne von nach. Und wenn man nun einmal bei Philosophen, bei Soziologen fragt, sag mal, was ist eigentlich das Merkmal, das Typische, das Kennzeichen dieser Postmoderne, dann erhält man unterschiedliche Antworten, ganz klar. Aber eine Antwort, die man immer wieder hört, das ist die Antwort, in der Postmoderne, da wird die Wirklichkeit, da wird das Leben simuliert. Und damit ist zum einen gemeint, dass den Menschen heutzutage das Leben vorgespielt wird. Durch die Massenmedien. Nicht, wenn er Spannung ertragen will, dann stellt er einen Film an, dann erlebt er es nicht selbst. Fernsehen, Kino, Medien. Aber damit ist auch gemeint, dass heute der Mensch sein eigenes Leben, darf ich es einmal so deutlich sagen, spielt. Wir sollten einmal auf unseren Sprachgebrauch achten, wie oft hier etwa von dem Wort Rolle gesprochen wird. Er hat jetzt die Rolle. Das erinnert an Theaterspielen. Das erinnert, dass wir eben nicht mehr wir selbst sind, sondern eben nur noch eine Rolle spielen. Es ist alles nur noch Fassade, Außenwirkung. Wichtig ist sozusagen, was im Schaufenster liegt. Und man ist nicht mehr selbst, sondern man spiegelt sich permanent in dem anderen. Immer mit der Frage, wie komme ich bei dem anderen an? Und so verhalte ich mich dann. In die Rolle schlüpfe ich dann hinein. Ihr Lieben, es gibt auch Christen. Christen, die ihr Christsein simulieren. Man spielt dann sein Christsein wie eine Theaterrolle, in der man dann zu gegebener Zeit, wenn es einem opportun, wenn es einem günstig erscheint, hineinschlüpft. Judas, er war einer dieser 12 und er ging verloren. Er hatte genauso wie die anderen das Wort Gottes gehört. Er wurde genau wie die anderen auch ausgesandt. Es mag da sicher vielleicht das ein oder andere gegeben haben, das Judas anzog an Jesus. Es gibt durchaus Leute, die haben Interessen, um zu einer Gemeinde zu gehören. Aber es sind dann immer noch Eigeninteressen. Über Judas wird einmal gesagt, er war ein Dieb. Er war unehrlich, er war unaufrichtig. Und er ließ öfters wohl auch mal was mitgehen. Judas, eigentlich der Vertreter schlechthin, der im Blick auf das Evangelium seinen eigenen Gewinn und seinen eigenen Vorteil sucht. Und solche Judas-Kinder, die mag es wohl auch heute geben. Das sind Leute, die mit dem Mund das Evangelium rühmen, aber sie suchen dabei nichts anderes als ihren eigenen Vorteil, als ihre eigene Ehre. Und sie sehen dann im Evangelium tatsächlich so etwas wie eine Handelsware, wie ein Marketingprodukt. Oder wie es Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 5 sagt, sie meinen, dass die Gottesverehrung ein Mittel zum Gewinn sei. In Wahrheit war Judas ein Teufel, das sagt die Schrift. Aber die anderen, die hat der Sohn Gottes bewahrt. Aber nun die Frage, wie bewahrt er denn nun die Seinen? Ich glaube, wir sind vorhin über diese Aussage hinweggegangen, die wir uns aber jetzt noch einmal genau anschauen wollen in Johannes 17, Vers 11. Dort sagt der Sohn: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Was heißt das? Sie bewahren in deinem Namen. Wir hörten darüber gestern Abend schon einiges. Aber eigentlich ist es ja eine merkwürdige Formulierung. Nun, zunächst einmal halten wir fest, dass wir ähnliche Formulierungen bereits im Alten Testament finden. Etwa in Psalm 54, Vers 1 betet der Psalmist: O Gott, rette, oder O Gott, bewahre mich durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Macht. Aber sehen Sie, von diesem Namen des Vaters war ja bereits die Rede in den Versen 6 bis 8, und deswegen kann ich hier nahtlos an das anknüpfen, was wir gestern Abend hörten. Und es wurde uns gestern so deutlich vor Augen geführt, dass im Namen bedeutet in seinem Wesen, und sein Wesen kommt zum Ausdruck in den Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Und das entspricht genau dem, was wir auch hier in diesem Abschnitt lesen. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und in diesem Wort ist keine Simulation. In diesem Wort ist nur Echtheit, Authentizität, eben Wahrheit. Und die Worte, die du zu uns gesprochen hast, das sind Worte des Lebens und Worte der Kraft. Also noch einmal die Frage: Wie bewahrt der Herr uns? Antwort: Indem er uns durch das Mittel seines Wortes, das die Wahrheit ist, das untrüglich ist, bewahrt, festhält und auch heiligt. Kommen wir nun zurück auf die Frage, die wir am Anfang der Predigt gestellt haben. Vers 13. Wieso wird die Freude völlig sein angesichts des Umstandes, dass der Sohn zum Vater geht? Wieso sollten wir uns darüber freuen? Und nun, denke ich, können wir die Antwort geben. Erstens, wir dürfen uns freuen. Mein Herr und mein Heiland, er hat so treu für mich, für uns gebetet, und er betet nun in der Herrlichkeit beim Vater für uns. Ist das nicht ein Grund, sich zu freuen? Er betet für uns. Ich weiß nicht, was mich mehr tröstet, auch in meinem Dienst, wenn mir Menschen glaubhaft versichern: Bruder, wir beten für Sie. Und wie viel größer ist die Freude, wenn wir hier lesen, der Sohn Gottes, er betet für uns. Zweitens, er nimmt uns nicht aus dieser Welt weg, aber er hat uns sein untrügliches, lebensschaffendes, wahrhaftiges Wort gegeben, eben durch das er uns und unsere Seelen erhält, hält, bewahrt, dass wir eben nicht versinken, wegrutschen, wie so viele, viele andere. Diese Freude, sie ist keine Schwärmerei, sondern bitte, es ist die Freude des Herrn, es ist seine Freude. Und was ist das für eine Freude? Die Freude des Herrn. Und wir lesen einmal im Hebräerbrief, in Hebräer Kapitel 12, Vers 2, dass der Sohn Gottes die vor ihm liegende Schande nicht achtete. Es interessierte ihn nicht. Warum nicht? Wegen der vor ihm liegenden Freude, wegen der Freude, die er empfängt, nachdem er das Kreuz erduldet hat und sich dann zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Die Freude also, von der der Herr hier spricht, das ist nicht eine äußerliche Freude. Nicht wahr? Vor den Augen der Welt erfahren wir Christen Elend, Schmerz, Verachtung, Diskriminierung. Und darum sind auch Christen nicht Menschen, die sich aus dieser Welt wegträumen. Luther sagt einmal, sie müssen es ertragen, dass die Welt sich über sie vergnügt und ein Spiel mit ihnen spielt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so sagt der Herr, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und das darfst du festhalten, Johannes 16, Vers 20. Eure Traurigkeit, sie soll in Freude verwandelt werden. Doch der Gott, der Vater, nimmt die Seinen nicht aus der Welt weg, aber er bewahrt sie. Er bewahrt sie angesichts der Angriffe, denen sie in dieser Welt ausgesetzt sind. Angesichts seiner Feinde bereitet er ihnen einen Tisch. Paulus schreibt einmal an Timotheus, dass alle, die ein gottseliges Leben führen wollen, verfolgt werden. Das ist ein hartes Wort. Eigentlich dürfte man doch denken, ja gut, da muss Gott gerade uns halten. Aber nein, sie werden verfolgt werden. Warum? Und weil jeder Christ in dieser Welt in einen gewaltigen Kampf hineingenommen ist. Denken wir etwa an Epheser Kapitel 6. Und in diesem Kampf bewahrt uns Gott durch sein Wort. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, unser hoher Priester, will es nicht, dass der Vater uns aus dieser Welt wegnimmt. Natürlich könnte er das tun, sondern unser Herr will, dafür hat er gebetet, dass wir bewahrt bleiben in dieser Welt, und zwar in seinem Namen, also durch sein untrügliches Wort bis zum Ende, das heißt bis zum Ziel. Amen.